SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. 4 Jahre nach Fukushima kehrt Japan zur Atomkraft zurück. Eine verpasste Chance sei das, sagt unser Mann in Tokio. Manege zu im Knie. Der Schweizer Nationalzirkus verzichtet künftig auf Elefantennummern.
Es ist klar, ich bin mit Elefanten aufgewachsen. Mein Vater hat mit Elefanten gearbeitet, mein Sohn jetzt. Es geht ein Stück Geschichte zu Ende, aber es geht ums Wohl der Tiere auch.
Trotz Frankenstärke mehr Geld auf dem Konto. Die Gewerkschaft Travail Suisse lanciert die Lohnverhandlungen. Um 13 Uhr dann konstruktives Motzen im Ökodorf hinten im Matschatal.
Wie bringen wir das über, wenn wir jetzt zum 17. Mal irgendwo beim Altglas auch wieder noch Keramiksachen drin haben? Wie bringe ich das über auf eine nette Art, ohne dass es gerade eine schlechte Stimmung gibt?
Ja, wie? Selbstgemacht, der zweite Teil unseres Sommerwochengesprächs um 1 bei uns. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Nina Gigax.
Angestellte in der Schweiz sollen nächstes Jahr 0,5 bis 1,5% mehr Lohn erhalten. Das fordert der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Die Gewerkschaften würden anerkennen, dass der starke Franken die Schweizer Unternehmen belaste. Bei Unternehmen, die besonders unter dem starken Franken litten, stehe deshalb der Schutz der Arbeitsplätze im Vordergrund. In etlichen Branchen seien aber Lohnerhöhungen trotz der Frankenstärke durchaus möglich. Chinas Zentralbank hat die Währung des Landes abgewertet. Sie hat den Kurs des Yuan im Vergleich zum US-Dollar um 1,9% herabgesetzt. Die Zentralbank sprach von einer einmaligen Anpassung. Die chinesischen Exporte gingen zuletzt stark zurück. Mit der Abwertung sollen chinesische Produkte günstiger werden. Griechenland hat sich nach Angaben seines Finanzministeriums mit den internationalen Geldgebern auf ein neues Hilfspaket geeinigt. Eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte dies. Man habe sich auf Expertenebene auf die Grundsätze geeinigt. Beim dritten Hilfsprogramm geht es um Kredite im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro. Nach einer Auflistung der griechischen Zeitung Katimerini müssen als Gegenleistung die Steuern für Reeder erhöht und Steuervergünstigungen für Bauern abgeschafft werden. Weiter verlangen die Geldgeber unter anderem einen intensiveren Kampf gegen die Steuerhinterziehung sowie die Abschaffung der Frührenten. In Japan ist wieder ein Kernkraftwerk in Betrieb genommen worden. Das erste unter den strengeren Sicherheitsvorschriften, die wegen der Atomkatastrophe von Fukushima vor gut 4 Jahren erlassen worden waren. Vor dem AKW Sendai demonstrierten Dutzende Atomkraftgegner. Gemäß Umfragen ist eine Mehrheit der japanischen Bevölkerung gegen Atomkraft. Die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe hält aber daran fest. Der Zirkus Knie beendet seine lange Tradition. Er verzichtet ab kommendem Jahr auf Auftritte von Elefanten in der Manege. Wie die Familie Knie mitteilte, werden die Elefanten dann nur noch im Kinderzoo in Rapperswil zu sehen sein. Knie begründet den Verzicht damit, dass man sich auf die Erhaltung einer zuchtfähigen Gruppe konzentrieren wolle. Und dafür sei der Zirkus ungeeignet. Tierschützer hatten die Elefantennummern im Zirkus Knie stets kritisiert. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz will nicht für den Bundesrat kandidieren. Am Rand einer Medienkonferenz wiederholte er seine Absage, die er bereits Anfang Jahr gemacht hatte. Am Wochenende hatte SVP-Präsident Toni Brunner Amstutz als Bundesratskandidaten ins Spiel gebracht. Das sei Brunners persönliche Meinung, relativierte Amstutz. Er werde seinen Entscheid nicht umstoßen. Das US-Internetunternehmen Google organisiert sich neu. Es werde eine neue Dachgesellschaft namens Alphabet gegründet, teilte Google-Chef Larry Page mit. So sollen Internetdienste wie die Suchmaschine Google und die Videoplattform YouTube von den sonstigen Sparten wie zum Beispiel den selbstfahrenden Autos getrennt werden. Mit der neuen Struktur sollen die einzelnen Unternehmen unabhängiger voneinander geführt werden können, jeweils mit einem eigenen Chef. Die Bestseller-Autorin Uta Danella ist tot. Sie starb im Alter von 95 Jahren, wie der Heine Verlag mitteilt. Uta Danella sei bereits Anfang Juli in München verstorben. Mit über 70 Millionen verkauften Büchern gilt Uta Danella als eine der kommerziell erfolgreichsten deutschen Autorinnen. Ihr erster Roman «Alle Sterne vom Himmel» erschien 1956. Sie prägte das Genre der Unterhaltungsliteratur maßgeblich und verfasste 43 Romane. Die türkische Armee hat weitere Angriffe geflogen auf Ziele der kurdischen PKK. Mindestens 17 Stellungen der Kurden in der südöstlichen Provinz Hakkari seien getroffen worden, teilte die Armee mit. Unterdessen hat die PKK Bedingungen gestellt für ein Ende der Gewalt. Sie fordert unter anderem eine unabhängige Überwachung einer neuen Waffenruhe, wie türkische Medien berichten. Die Türkei geht seit Ende Juli gegen die Kurden vor. Dies nach mehreren Anschlägen auf Polizisten und Soldaten. Auch gestern waren bei einer Serie von Anschlägen mehrere Menschen getötet worden. Unter den Opfern waren auch Polizisten. Das Wetter. Am Nachmittag ist es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig. In den Bergen gehen einzelne Schauer nieder. Morgen ist es meist sonnig und schwül heiß bei rund 31 Grad.
Das Bild des explodierenden Atomreaktors von Fukushima hat vor 4 Jahren die Welt bewegt. Die Schweiz hat danach den Atomausstieg beschlossen. Auch Japan machte diesen Schritt, doch nun vollzieht Premierminister Shinzo Abe die Kehrtwende. Zum ersten Mal seit der Katastrophe fährt sein Land heute wieder einen Reaktor hoch. Japan verpasse damit eine große Chance, meint unser Mitarbeiter in Tokio, Martin Fritz.
Heute gehen in Japan nicht nur fast 2 Jahre ohne Atomstrom zu Ende, die Mehrheit der Japaner muss auch ihren Traum vom Atomausstieg begraben. Sicher, die Regierung von Premierminister Shinzo Abe hat gute wirtschaftliche Argumente für den Neustart. Auch ein so reiches Land wie Japan kann nicht einfach 43 riesige Kraftwerke verrosten lassen. Wegen der stillstehenden Meiler schreiben die Stromkonzerne tiefrote Zahlen. Der Import von mehr Kohle, Öl und Flüssiggas als Ersatz kostet sie jährlich fast 25 Milliarden Franken extra. Dadurch ist der Strom für die Japaner deutlich teurer geworden. Auch das Argument des Klimaschutzes ist nicht von der Hand zu weisen. Mit Hilfe der Atomkraft könnte Japan rund ein Viertel weniger Treibhausgase ausstoßen. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass Japan aus der Fukushima-Katastrophe wenig gelernt hat. Die Sicherheitsbestimmungen für Atomkraftwerke wurden zwar verschärft und sind jetzt auf dem international üblichen Niveau. Aber anders als im Rest der Welt gibt es ein Klumpenrisiko, weil die Atommeiler in Gruppen gebaut wurden. Und in keinem Land gibt es mehr Erdbeben, Taifune und aktive Vulkane als in Japan. Diese extra Risiken hätten einen Atomausstieg gerechtfertigt. Stattdessen will die Regierung von Shinzo Abe einfach die Zeit zurückdrehen. Damit nicht genug, sie vernachlässigt sogar die erneuerbaren Zukunftsenergien. Bis heute betreibt das Inselland Japan keinen einzigen Offshore-Windenergiepark. Erdwärme bleibt im Land der Vulkane ungenutzt. Die Solarkraft boomt, aber der garantierte Einspeisetarif wurde allein in diesem Jahr schon 2-mal gekürzt. Die Atomlobby hat Beamte und Politiker so fest im Griff wie früher. Regierungschef Abe hätte besser am Beschluss seines Vorgängers festgehalten, bis 2040 aus der Atomkraft auszusteigen und bis dahin grüne Energien zu fördern. Eine solche langfristige Energiewende wäre bezahlbar gewesen, weil die meisten Reaktoren bis ans Ende ihrer Betriebsdauer genutzt worden wären. Vielleicht würde sogar eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine zeitlich begrenzte Nutzung der Atomkraft tolerieren, eben weil sie in die Zukunft weist. Stattdessen strebt diese Regierung unrealistisch hohe 22% Atomstrom am Energiemix an. Das ist nicht viel weniger als zum Zeitpunkt des Fukushima-Unfalls.
Die Einschätzung von Martin Fritz. Diese Themen bis 13 Uhr bei uns. Der Zirkusknie verzichtet auf den Jö-Effekt und verbannt die Elefanten aus der Manege. Google ist eine Suchmaschine. What else? Pascal Flüeler ist Landschaftsgärtner mit Goldmedaille und besten Zukunftsaussichten. Das Gespräch zum Start der Berufsweltmeisterschaften. Schließlich Schulzimmerbau im Erdbebengebiet.
Wir haben ja gesehen, wir haben nicht können bis an die Schule anfahren. Wir haben nachher am Schluss noch müssen eine halbe Stunde steil den Berg auflaufen. Auch da müssen wir natürlich die ganzen Materialien, die es noch braucht, die lokal nicht vorhanden sind, muss man da hochtragen.
Doch zuerst Lohnforderungen. Mehr Lohn, obwohl die Wirtschaft kriselt, und zwar 0,5 bis 1,5% mehr im Schnitt. Das verlangt der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Wie Travail Suisse diese Forderung begründet, weiß Wirtschaftsredaktorin Denis Schmutz.
Lohnerhöhungen trotz starkem Franken, das passe sehr wohl zusammen, sagt Arno Kerst von der Gewerkschaft Sina, die Travail Suisse angeschlossen ist.
Lang nicht alle Branchen und alle Betriebe sind davon betroffen, von dieser Euro-Schwäche. Es gibt auch in der Industrie Betriebe, die durchaus damit umgehen können oder sogar davon profitieren, weil sie billiger im Euroraum einkaufen können.
Man müsse deshalb jede Branche für sich betrachten. Aber zum Beispiel in der Baubranche gebe es Spielraum. Denn hier laufe das Geschäft nach wie vor recht gut. Lohnerhöhungen habe es aber letztes Jahr kaum gegeben.
Sie können sich vorstellen, dass die Bauarbeiter, die jetzt über Jahre so stark arbeiten, so schwer arbeiten, dass sie jetzt eine Lohnerhöhung erwarten, wenn sie im Vorjahr nichts bekommen haben.
Aber auch in Branchen, die von der Frankenstärke stark betroffen sind, soll es höhere Löhne geben. Etwa im Detailhandel, dem der Einkaufstourismus zu schaffen macht. Das sei kein Widerspruch, sagt Kerst. Weil nämlich die Preise zurzeit fielen, statt wie normalerweise stiegen, könnten die Arbeitgeber schon mit geringen Lohnerhöhungen dafür sorgen, dass die Angestellten deutlich besser gestellt würden. Von Seiten der Arbeitgeber heißt es heute, die Forderung von Travail Suisse von 0,5 bis 1,5% mehr Lohn sei unangebracht und verfrüht. Unter den jetzigen Umständen müsse die Sicherung der Arbeitsplätze im Vordergrund stehen, sagt Roland Müller, Direktor des Arbeitgeberverbandes.
Viele Unternehmungen kämpfen mit Schwierigkeiten, die sich dann insbesondere auch in der zweiten Jahreshälfte erst zeigen werden, sodass es eben auch vermehrt Nullrunden geben wird, insbesondere in den Exportbranchen, Maschinen-, Elektrometallindustrie, aber auch im Bereich des Tourismus und der Gastronomie.
Oberste Priorität bleibe, dass möglichst wenig Arbeitsplätze verloren gingen. Das sehen auch die Gewerkschaften so. Deshalb sei man auch bereit, wenn es hart auf hart komme, auf Lohnforderungen zu verzichten, stellt Arno Kerst von der Gewerkschaft Sina klar. Auch für Daniel Lampard vom Gewerkschaftsbund, der grössten Arbeitnehmerorganisation der Schweiz, ist klar, dass gewisse Branchen dieses Jahr bei den Lohnforderungen zurückstehen müssen. Er fordert zugleich die Nationalbank zum Handeln auf.
Es ist klar, in der Schweiz sind die Arbeitsplätze gefährdet. Es gibt auch Druck auf die Löhne in gewissen Branchen. Und wir erwarten von der Nationalbank, dass sie alles in Bewegung setzt, dass unsere Arbeitsplätze und unsere Löhne sicher sind in der Schweiz.
Der Gewerkschaftsbund wird seine detaillierten Lohnforderungen im September präsentieren.
Ja, die Größten waren beim Zirkusknie immer auch die größte Attraktion. Wenn die Elefanten in die Manege traten, dann bekamen viele auf den Zuschauerbänken glänzende Augen. Doch nun ist Schluss. Die Familie Knie verzichtet ab nächstem Jahr auf diese Elefantennummern. Sehen kann man die Dickhäuter dann nur noch im Kinderzoo in Rapperswil. Warum das, Franco Knie?
Also das ist schon ein längerer Prozess bei uns in der Familie, in der Diskussion. Wir haben über die Zukunft unserer Elefantenherde gesprochen. Wie Sie vielleicht wissen, der asiatische Elefant ist eine gefährdete Tierart, vom Aussterben bedroht. Also man bekommt keine Elefanten mehr aus Asien. Darum ist es ganz wichtig, dass man die Zucht, die Eigenzucht in die Hände nimmt und auch bei dem Zuchtprogramm, was es in Europa gibt, in den Zoos mitmachen kann. Und wir sehen nur so eine Zukunft bei uns hier im Kinderzoo. Im Zirkus ist das nicht möglich.
Also züchten und präsentieren gleichzeitig, das geht nicht?
Es ist natürlich nicht möglich, einen Bulle mitzunehmen, weil ein Bulle ist natürlich aus Sicherheitsgründen im Zirkus nicht möglich. Wir haben dort nicht die Infrastruktur, wie wir sie hier haben im Kinderzoo. Und wir möchten ja auch bei uns ein Matriarchat aufbauen, also Mutter mit Kälber, wie wir es jetzt haben, eigentlich schon Großmutter, Tochter und Enkelin. Das ist nur möglich hier im Kinderzoo.
Reagieren Sie damit auch auf Kritik von Tierschützern?
Also wir lassen uns nicht von Aktivisten diktieren, sondern da sind wir genug Fachleute und haben auch den Kontakt mit der Fachwelt und wir schauen für das Wohl unserer Tiere. Das ist immer im Vordergrund gestanden und darum ist auch der Entscheid da.
Der Zirkus Knie ohne Elefanten, das ist aber schon ein bisschen wie Zirkus ohne Popcorn.
Das stimmt, das gehört natürlich zum Zirkusknie. Das ist wie die Pferde, die Elefanten. Aber die Zeit hat sich geändert. Und ich glaube, wir haben hier im Kinderzoo auch eine wichtige Aufgabe, dass wir was für den Artenschutz machen können. Wir haben schon in der Vergangenheit Projekte wildlebender Elefanten in Sri Lanka unterstützt. Wir sind jetzt am Prüfen in Thailand. Und ich glaube, wir gehen jetzt in eine andere Richtung und machen für die wildlebenden Elefanten auch was. Und das ist eine Chance für uns. Wir machen sehr viel Edukatives mit Führung, mit Kindern, mit Schulklassen. Und das ist unsere Aufgabe in Zukunft.
Reagiert damit der Zirkusknie auch auf ein verändertes Umfeld, dass sich auch der Zirkus im Zusammenhang mit seinen Wildtieren verändern muss, dass das gewollt ist von der Gesellschaft auch?
Also wir spüren das nicht hier in der Schweiz. Also wir haben natürlich immer noch den Goodwill unserer Besucher, weil bei uns ist ja alles transparent. Also man kann bei uns bei den Tierproben zuschauen, wie wir mit den Tieren arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Entscheid ist mehr wegen der Zukunft unserer Elefanten.
Franco Knie, als Herr der Elefanten, sage ich jetzt mal etwas salopp, was bedeutet dieser Entscheid, nicht mehr mit den Elefanten in der Manege zu arbeiten, für Sie persönlich?
Ja, also emotionell war das natürlich eine sehr schwierige Entscheidung und auch mit der Familie zusammen. Es ist klar, ich bin mit Elefanten aufgewachsen, mein Vater hat mit Elefanten gearbeitet, mein Sohn jetzt. Es geht ein Stück Geschichte zu Ende, aber es geht ums Wohl der Tiere auch.
Das sagt Franco Knie zum Entscheid, künftig auf Elefanten in der Kniemanege zu verzichten. Rendezvous in 14 Minuten, ist es 13 Uhr. Ja, heute beginnen im brasilianischen Sao Paulo die Weltmeisterschaften der Berufe. Über 1200 junge Berufsleute aus der ganzen Welt, auch 40 aus der Schweiz, stehen bereit für die Wettbewerbe. Es geht um Wissen, es geht um Können, um Ruhm und Ehre. Pascal Flüeler war vor 2 Jahren bei der Berufs-WM in Leipzig unter den Besten der Besten. Der Landschaftsgärtner aus dem Kanton Nidwalden musste damals mit seinem Kollegen einen 49 Quadratmeter großen Garten nach Plan bauen, mit Trockenmauern, Wasserbecken, Wegen, Stauden, Kiesflächen. Das Team Flüeler machte das so gut, dass es dafür Gold gab. Ich habe heute Vormittag mit Weltmeister Pascal Flüeler gesprochen und ihn gefragt, wie hart dieser Wettkampf gewesen sei.
Das war sehr harte Arbeit für uns. Wir waren noch den ersten 10 Minuten waren wir schon total verschwitzt, weil wir waren in einem großen Zelt und es war warm, weil es Sommer war. Ja, das hat schon ziemlich viel Energie gebraucht.
Und dann war das ja auch ein Erfolg für Ihren Lehrmeister. Wie war das jetzt bei den Lohnverhandlungen? Konnten Sie nun plötzlich sagen, ach, schau mal, jetzt hast du einen Weltmeister im Team, ich möchte jetzt mehr Lohn?
Ja, ich habe natürlich schon versucht, ja. Aber mein Lehrmeister hat auch ziemlich große Einbußen gehabt während den ganzen Vorbereitungen und von daher konnte ich auch nicht so frech sein und direkt mit dem Argument gehen, ja, jetzt kannst du mir auch mehr geben, weil ich jetzt Weltmeister bin, weil ich schon vorher ziemlich viel von ihnen bekommen habe.
Das heißt, es gab nicht wirklich mehr Lohn?
Eigentlich nicht, nein.
Was hat Ihnen der Titel jetzt rückblickend gesagt? Alles gebracht, außer natürlich Prestige.
Für mich ist es persönlich ein riesiger Schritt gewesen, weil ich habe in diesen, es sind gut 1,5 Jahre Vorbereitung gewesen mit Schweizer Meisterschaft und Weltmeisterschaft. Und ich habe in diesen 1,5 Jahren gespürt, wie weit ich meinen Körper bringen kann und was ich alles erreichen kann. Und das Ganze, also das Ganze rundherum mit ganz vielen Persönlichkeiten, die man kennengelernt hat, sei es Regierungsräte, Ständeräte, wir waren auch im Bundeshaus, es war sehr spannend. Einfach ganz viele spannende Kontakte knüpfen können, die wir teilweise jetzt brauchen können und wer weiß, vielleicht später einmal davon profitieren können.
Das heißt, es haben sich letztlich gute Beziehungen ergeben, haben sich denn auch die beruflichen Perspektiven verändert?
Ja, ich denke, als Landschaftsgärtner, das ist ein wunderschöner Beruf. Aber ich finde, mit der Zeit muss man auch ein wenig in die Zukunft schauen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht mit 50, 60 noch draußen krampfen und bei jedem Wetter draußen sein. Darum habe ich mir jetzt gedacht, ich wechsle irgendwann mal Richtung Bürojob und werde da probieren, mein Bestes geben. Ja.
Sie machen jetzt diese Ausbildung zum Gartenbautechniker. Hätten Sie die auch in Angriff genommen ohne WM-Titel?
Ja, ich glaube schon, weil Planung, das Zeichnen, das Koordinieren von Baustellen und verschiedene Aufgaben miteinander laufen lassen, das gefällt mir eigentlich gut und ja.
Haben Sie denn als Weltmeister auch mehr Möglichkeiten auf dem Berufsmarkt?
Das könnte ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich denke, es ist einfacher, mit Leuten in Kontakt zu kommen, da die meisten Leute in unserer Branche uns eigentlich schon kennen, ja.
Sie haben sich in Leipzig mit vielen anderen guten Landschaftsgärtnern gemessen und eben gewonnen. Die Schweiz, die wurde in der Nationenwertung Zweite. Pascal Flügeler, warum sind Schweizer Lehrlinge eigentlich so gut?
Die Schweizer Lehrlinge, die haben einfach eine sehr gute Ausbildung. Und ich denke, die Schweizer sind von Haus aus, die meisten auf jeden Fall gründlich und werden auch gut erzogen, sei es mit Sauberkeit und Genauigkeit. Und das ist schon ein riesiger Vorteil, wenn man an einem Arbeitsplatz, an den WorldSkills arbeitet und man hat einfach immer gute Ordnung. Man wischt kurz den Arbeitsplatz, bevor Pause ist und so weiter. Das sind alles solche Sachen, die jeder beurteilen kann und die auch jeder sieht. Und das sind schon die kleinen Sachen, die die Schweizer, finde ich, jetzt ausmachen. Ja.
Das sagt der Berufsweltmeister 2013, Pascal Flügeler. Google, das ist für viele von uns immer noch die Suchmaschine. Und das bleibt auch so, obwohl der Internetkonzern eine neue Struktur bekommt. Alles, was mit dem Konzern zu tun hat, also Suchmaschine, Kartendienst, die Videoplattform YouTube und das Smartphone-Betriebssystem Android, all das kommt unter ein Dach. Alphabet heißt der neue Konzern. Was Alphabet umfasst, Melin Sieber aus der SRF-Digitalredaktion.
A wie Auto.
Bequem im Rücksitz sitzen und dabei das Auto fahren lassen. Seit einigen Jahren entwickelt die Forschungsabteilung X-Labs ein Auto, das sich ohne Fahrerin durch den Verkehr bewegen kann.
B. Wie Brille.
Die Google Glass-Brille blendet Informationen aus der Umgebung vors Auge ein und reagiert auf Sprachbefehle. Eine Brille also mit Internetanschluss und ausgebauter Wahrnehmung.
H. Wie Haus.
Die Firma Nest will in Wohnungen und Privathaushalte, denn Nest entwickelt Thermostate, Rauchmelder und Sicherheitssysteme, die an das Internet angeschlossen sind und sich selber verbessern können. Kurzum, Nest entwickelt das vernetzte, smarte Haus.
I wie Internet.
Internet für alle will Project Loon, riesige schwebende Ballone, die Internet in entlegene Gebiete der Erde bringen. Am Boden bleibt hingegen der Dienst Google Fiber und verlegt Glasfaserkabel für einen schnellen Internetzugang in großen Städten.
L wie Leben.
Die Biotechnologiefirma Calico erforscht Methoden, wie sich das Leben verlängern lässt und will beispielsweise Parkinson, Alzheimer und Krebs stoppen.
Q wie Quantenphysik.
Normale Computer sind eigentlich vom letzten Jahrtausend. Die Zukunft heißt Quantencomputer. Und daran forscht auch ein eigenes Quantenlabor von Alphabet zusammen mit einer US-amerikanischen Universität.
R wie Roboter.
In den letzten Jahren kaufte der Konzern zahlreiche Firmen auf, die künstliche Intelligenzen und Roboter erforschen. Dabei geht er auch in eine weniger friedliche Richtung. Zusammen mit der US-Militärindustrie entwickelt Alphabet auch einen Roboter für Kriegseinsätze. Von Google zu Alphabet, von A bis Z. Der Bereich, der Google heißt, ist auch weiterhin die Milchkuh, die dem Konzern Millionen von Dollars einbringt. Und mit diesem Geld ist es möglich, dass der Konzern Alphabet in so gut wie alle Lebensbereiche der Menschen vorstößt. Mit dem Ziel, Technologien zu realisieren, die heute noch nach Science Fiction klingen.
In Nepal brach am 25. April für viele die Welt zusammen. Wortwörtlich. Beim schweren Erdbeben starben über 8000 Personen, noch viele mehr wurden verletzt. Besonders schlimm traf es eine Provinz nahe der Hauptstadt Kathmandu. Hier stand kaum ein Haus mehr, kaum eine Schule. Das gesammelte Geld der Glückskette hilft der Bevölkerung nun beim Wiederaufbau. Die Schweizer Hilfsorganisation Caritas baut dort provisorische Klassenzimmer. Was das für die Schülerinnen und Schüler bedeutet, hat Karin Wenger am Ort erfahren.
Es ist Monsunzeit, der Regen prasselt auf mich nieder und ich bin alleine. Sag mir, wie ich glücklich sein kann, singen die Sekundarschüler der Sri Mahindra-Schule. Die Tropfen knallen hart auf das Blechdach ihres provisorischen Klassenzimmers. Der Lärm lenke ihn zwar ab, aber er sei froh, wieder in der Schule zu sein, sagt der 15-jährige Ram Kumar Pandit. Meine Familie wohnt seit dem Erdbeben in einer provisorischen Hütte. Tagsüber ist es darin heiß und in der Nacht ist es kalt. Es ist bedrückend und eng. Deshalb war ich glücklich, als ich wieder in die Schule konnte. Hier fühle ich mich leicht. Ram Kumar Sekundarschule war durch das Erdbeben am 25. April vollständig zerstört worden. 6 der 500 Schüler kamen um. Er sei verzweifelt gewesen, erzählt der junge Schulleiter Netra Batterai. Er verlor im Erdbeben seine Mutter. Als ich nach den Totenritualen zum ersten Mal hierher zurückkam, sah ich die Zerstörung. Früher hätten die Dorfbewohner mitgeholfen, eine neue Schule zu bauen. Aber jetzt sind auch ihre Häuser zerstört. Niemand hat weder das Geld noch die Zeit, eine Schule aufzubauen. Hilfe kam aus der Schweiz. Caritas hat hier in den Bergen Sindupalchoks einen Monat nach dem Beben die erste von mehr als 40 temporären Schulen gebaut. Die Hilfsorganisation Helvetas unterstützte sie dabei mit dem Bau von Toiletten. Auf das Schulgelände, auf dem jetzt 7 lange Wellblechhütten stehen, ist Leben zurückgekehrt. Peter Eppler, Caritas-Chef in Nepal, inspiziert das Werk seiner Organisation und ist zufrieden.
Trotz der Regenzeit haben wir es jetzt geschafft, dass wir mit allen temporären Schulräumen jetzt fertig geworden sind.
Caritas konnte sogar mehr Schulräume bauen, als geplant war, da auch altes Wellblech verwendet wurde. In den nächsten 3 Jahren will die Schweizer Hilfsorganisation die 40 temporären Schulen durch erdbebensichere Bauten ersetzen. Sekundarschüler Ram Kumar paukt an diesem Nachmittag Algebra. Als der Regen langsam nachlässt, packt er seine Bücher zusammen und macht sich auf den Heimweg. Sein Schulweg führt über kleine Trampelpfade vorbei an Reisterrassen und über einen reißenden Fluss. Überall sind die Spuren des Bebens noch sichtbar. Ram Kumar zeigt auf Felsbrocken, die auf der Straße liegen.
Here is a landslide due to the earthquake. The rocks are coming.
Schau hier, wieder ein Steinschlag. Und dort drüben rutschte ein ganzer Hang ab. Früher habe ich mich nie gefürchtet, aber seit dem Erdbeben habe ich ständig Angst.
Namaste. Namaste.
Nach einer halben Stunde ist Ram Kumar zu Hause. Vom traditionellen Bauernhaus stehen noch 2 Außenmauern, die anderen sind eingefallen. Ein Büffel und ein paar Ziegen stehen in einem Unterstand. Die Familie hat sich aus Wellblech ein neues Zuhause gebaut. Von der Regierung erhielt sie umgerechnet 150 Franken, von Helvetas und Caritas Kochutensilien, Wolldecken und Reis. Das hilft zum Überleben, zum Wiederaufbau ihres Hauses reicht es nicht. Die Mutter hat in ihrer improvisierten Küche Tee zubereitet. Der Vater schlürft ihn genüsslich. Wie viele Nepalesen wirkt die Familie trotz der Katastrophe positiv und tatkräftig. Doch das Erdbeben hat ihre Welt erschüttert. Nicht nur äußerlich. Wir haben nach dem Erdbeben die Toten aus ihren Häusern geborgen und sie verbrannt. 116 Menschen. Seither haben wir keinen Appetit mehr. Manchmal wachen wir mitten in der Nacht auf, geweckt von einem Geist. Ein richtiges Zuhause, das sei jetzt das Wichtigste, sagt der Vater. Doch dafür fehle das Geld. Das zweitwichtigste ist die Ausbildung meiner Kinder. Ich bin glücklich, dass wenigstens das wieder möglich ist.
Die Reportage von Karin Wenger aus Nepal. 1:1, ja, es zwischenmenschelt im Ökodorf hinten im Majatal. Auch das selbstgemacht. Gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Nina Gigax.
Weitere Milliarden für Griechenland. Das Land hat sich mit den internationalen Geldgebern auf ein neues Hilfspaket geeinigt. Eine Sprecherin der EU-Kommission spricht von einer Grundsatzeinigung auf Expertenebene.
Mehr Lohn trotz Frankenstärke. Angestellte in der Schweiz sollen nächstes Jahr 0,5 bis 1,5% mehr erhalten. Das fordert der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Nein, ich will nicht Bundesrat werden. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz wiederholte seine Absage, die er bereits Anfang Jahr gemacht hatte. Am Wochenende hatte SVP-Präsident Toni Brunner Amstutz als Bundesratskandidaten ins Spiel gebracht. Keine Elefanten mehr in der Manege. Der Zirkus Knie zeigt die Elefanten ab kommendem Jahr nur noch im Kinderzoo in Rapperswil. Der Grund: Knie will sich auf die Zucht konzentrieren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.